Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Nun, wir müssen Norddeutschland verlassen, denn wir haben noch zwei Reisespaziergänge vor uns. Für die meisten Reisenden besteht Katalonien aus Barcelona und der Costa Brava. Aber wer sich abseits der massentouristischen Pfade auf Entdeckungstour begibt, der entdeckt anderes, nämlich mittelalterliche Städte, historische Burgen, Klöster, die auf Bergen thronen und alte Traditionen. Vor allem auch Wurzeln des katalanischen Nationalbewusstseins. Jetzt also Katalonien, aber einmal anders. Tom Noga nimmt uns mit.
Diesen Berg trägt jeder Katalane im Herzen und in seinen Gedanken.
Esteban Pujol blickt auf einen Koloss mit mehr als 30 Felsnadeln. Die Spitzen tragen illustre Namen. Die Mumie, der Elefant, der Mönch, der Wächter oder die Schwangere. Unterhalb des Berges die katalanische Senke, die Tiefebene im Hinterland der Metropole Barcelona. Bei guter Sicht blickt man von hier oben, von den Pyrenäen bis hinunter zum Mittelmeer.
Seine Form ist außergewöhnlich, auch sein Name, Montserrat. Mont bedeutet Berg auf Altkatalanisch und Serrat zerklüftet.
Esteban steht auf einem Platz unterhalb der Felsnadeln. Vor ihm zwei wuchtige, sandsteinfarbene Gebäude. Die Kirche Santa Maria de Montserrat mit ihrem rechteckigen Turm und dahinter das gleichnamige Kloster.
Die Geschichte des Klosters geht ins Jahr 1025 zurück. Damals hat ein unbekannter Mönch die Bruderschaft begründet, die bis heute besteht. Mit Unterbrechungen war Montserrat immer ein Kloster der Benediktiner. Den Mönchen untersteht das Heiligtum und damit auch die Jungfrau von Montserrat, im Volksmund La Moreneta.
La Moreneta ist eine Madonnenfigur, ein mit Blattgold überzogenes Abbild der Gottesmutter Maria, knapp einen Meter hoch. Ihren Namen auf Deutsch, die kleine Braune, hat sie erhalten, weil die Holzfarbe oxidiert und nachgedunkelt ist. La Moreneta ist die Schutzheilige der autonomen Region Katalonien. Gläubige Katalanen pilgern einmal im Jahr auf den Montserrat. Per Aragonés, der Regierungschef Kataloniens, macht ihr ebenso seine Aufwartung wie die Fußballspieler des FC Barcelona. Katalonien strebt nach Unabhängigkeit. In einem Referendum vor 5 Jahren hat sich eine Mehrheit von 90% für die Loslösung von Spanien ausgesprochen. Allerdings bei einer Wahlbeteiligung von nur 43%. Das spanische Verfassungsgericht hat das Referendum für ungültig erklärt. Führende Mitglieder der damaligen Regionalregierung sitzen wegen Aufruhr im Gefängnis oder sind im Exil wie Carles Puigdemont, der ehemalige katalanische Regierungschef. Aber der Traum von der Unabhängigkeit, der lebt weiter. Auf dem Montserrat, auf dem wie selbstverständlich die katalanische Flagge weht. Gelbe und rote Querstreifen, rechts ein blaues Dreieck, darin ein 5-zackiger weißer Stern. Auch in Cardona. Das Schloss von Cardona thront weithin sichtbar auf einem Hügel. Trotzig, sandfarben, umgeben von hohen Mauern. Claudia Aro ist Historikerin und führt durchs Schloss.
Von hier oben sehen wir, wie leicht sich vom Schloss aus die ganze Gegend um das Dorf Cardona kontrollieren ließ. Im Süden erkennen wir den Montserrat und im Norden die ersten Gipfel der Pyrenäen. Und wir haben das ganze Dorf im Blick. Wir erkennen den mittelalterlichen Kern mit seinem chaotischen Gewirr an Gassen und die neueren Wohnviertel.
Die neueren Wohnviertel sind im rechten Winkel angelegt, wie in vielen spanischen Städten. Claudia dreht sich um und blickt auf einen kleinen Hügel. Er schillert in Weiß, Rot und Blau. Heute baut hier nur noch eine kleine Firma Salz ab. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts haben bis zu 1000 Kumpel in den unterirdischen Stollen gearbeitet. Die größte Bedeutung hatte der Berg aber viel früher, im Mittelalter.
Schon davor war Salz ungemein wertvoll. Die Römer nannten es weißes Gold. Es war so wertvoll, weil sich damit Lebensmittel konservieren ließen. Im Mittelalter nutzten die Menschen es sogar als Zahlungsmittel. Daher kommt das spanische Wort für Gehalt, salario. Damals wurde buchstäblich mit Salzbrocken bezahlt. Die Schlossherren, die Familie Volk de Cardona, wurden durch die Salzmine unfassbar reich. Sie schaffen den Aufstieg von Grafen zu Herzogen. Das war damals ein Riesensprung. Man nannte sie die Könige ohne Krone, Sie hatten kein Reich, waren auch nicht gekrönt, aber sie waren wohlhabender als die Könige damals. Sie lebten königlich.
Auch Cardona ist eng mit der Geschichte Kataloniens verknüpft. Anfang des 9. Jahrhunderts sammelte sich hier das Heer der Karolinger, um Barcelona von der maurischen Besetzung zu befreien. In der Folge entstanden Grafschaften in Urgell, Cerdanya, Girona und Barcelona. Deren Vereinigung markiert den Beginn des katalanischen Nationalbewusstseins. Und unter der Krone Aragons und später Spaniens konnte sich Katalonien seine Eigenständigkeit bewahren. Bis zum spanischen Erbfolgekrieg Anfang des 18. Jahrhunderts, nach dem Tod von Carlos II., dem letzten Habsburger, auf dem Thron in Madrid.
La Corona de Cataluña frente a lo que sería la Corona.
Katalonien stand auf Seiten der Habsburger gegen Felipe V., einen Franzosen aus dem Geschlecht der Bourbonen. Seit diesem Krieg waren alle spanischen Könige Bourbonen. Auch der aktuelle ist einer. Den spanischen Erbfolgekrieg haben wir verloren. Aber er ist ein Symbol für den Widerstand Kataloniens in einem Konflikt, den wir bis heute mit der spanischen Krone haben. Am 11. September, unserem Nationalfeiertag, gedenken wir des Falls Barcelonas in diesem Krieg. Und am 18. September des Falls Cardonas. Hierhin hatten sich die letzten Widerstandskämpfer gegen die spanischen Truppen zurückgezogen.
Jedes Jahr am 18. September findet in der ehemaligen Schlosskirche eine Gedenkfeier statt. Den Rest des Jahres schlummert Cardona vor sich hin. Touristen besuchen das Schloss zwar, aber nicht in Massen wie in Montserrat. Und fast nur Katalanen. Manche übernachten auf dem Berg. Im Schloss betreibt die staatliche Hotelkette Paradores de España ein Hotel. Paradores sind besondere Hotels in historischen Gebäuden oder an historischen Orten. Cardona ist beides. Das rechtfertigt auch den Preis von 150 Euro pro Nacht. Der Einstieg in die Eiskeller von Solsona sieht aus wie der Eingang zu einem Parkhaus. Ein Kasten aus Plexiglas, in dem eine gefliesste Treppe hinabführt. Im ersten Untergeschoss ein Museum. Auf Schautafeln und in einem Video wird das System der Eiskeller erklärt. Von dort geht es über eine steile Eisenstiege hinab ins Gewölbe. Unten ein zylinderförmiger Raum, gemauerte Wände 20, 30 Meter hoch, auf halber Höhe eine Tür. Die ersten Schichten Eis, erläutert Ivan Montaner, wurden von unten gestapelt. Die zweiten durch diese Tür und die dritten schließlich durch eine Luke in der Decke. Entnommen wurde das Eis in umgekehrter Reihenfolge.
Las pozas de hielo están localizadas en cualquier población.
Eiskeller wie diesen gab es früher im ganzen Land. Von November bis März wurde das Eis in den Bergen geschlagen, zu Blöcken geformt und hier eingelagert. In den Sommermonaten wurde es verkauft, an Ärzte und Krankenhäuser, aber auch an Privatpersonen zum Kühlen von Lebensmitteln. Was wir vor uns sehen, ist ein Modell. Die Blöcke liegen auf Holzscheiten, dazwischen Stroh. Zwischen den Scheiten kann Schmelzwasser abfließen, und das Stroh verhindert, dass die Blöcke aneinander kleben.
Der Eiskeller ist die Touristenattraktion von Solsona. Der einzige, der auf der Iberischen Halbinsel besichtigt werden kann. Auch in Deutschland sind nur wenige erhalten geblieben. Solsona war einmal eine bedeutende Handelsstadt, gelegen am Fuße der Pyrenäen. An einer Handelsroute, die aus Nordafrika durch Spanien nach Frankreich und England führte. Dem Reichtum früherer Jahre begegnet man in Solsonas Altstadt auf Schritt und Tritt. In den engen mittelalterlichen Gassen stehen üppig verzierte Häuser dicht an dicht. Auf lauschigen Plätzen spenden steinerne Brunnen Wasser. Am Rande der Altstadt ausladende Wohnhäuser mit riesigen Toren aus schwerem Eichenholz. Die Vorderseiten sind nach Norden ausgerichtet, erläutert Ivan. Die Rückseiten, etwas tiefer liegend, nach Süden. Im Sommer bewohnten die alten Familien den vorderen, kühleren Teil des Hauses. Im Winter den hinteren, wärmeren. Die Dachbalken sind mit Dämonenköpfen verziert. Sie sollen böse Geister fernhalten.
Una de las características más importantes de Solsona son las cabezas de viga.
Diese Figuren sind typisch für Solsona. Man bezeichnet sie als Cabezas de Viga. Moment mal, ist Viga das richtige Wort auf Spanisch? Ich spreche so selten Spanisch. Es fällt mir echt schwer. Schwerer als Englisch.
Cabeza de Viga ist richtig. Auf Katalanisch heißen die Dachfiguren Caps de Biga. Solsona ist eine Hochburg des katalanischen Nationalgefühls. In den Restaurants findet man kaum Speisekarten auf Spanisch. Nur auf Katalanisch und auf Englisch und Französisch für die Touristen. Fragen auf Spanisch werden auf Katalanisch beantwortet. An fast jedem Haus in der Altstadt weht die Flagge Kataloniens. Im Schaufenster einer Bücherei hängen die Konterfeis von Carles Puigdemont und anderer, wie es heißt, politisch Verfolgter.
In Solsona haben wir Traditionen schon immer hochgehalten. Dazu zählt auch unsere Kultur als Katalanen. Im Alltagsleben spricht niemand Spanisch, obwohl wir es natürlich alle in der Schule gelernt haben. Ich habe mit 19 das erste Mal richtig Spanisch gesprochen, als ich auf die Uni in Barcelona gegangen bin. Vorher nie. Die Fahnen drücken aus, auf welcher Seite wir stehen. Wir sind alle für die Unabhängigkeit Kataloniens.
Aquest camí que deixo enrere és llarg, però em vull lleuger del seu bagatge, que res no em valen tants atzars, ni els vells camins ni el blau del mar. Si dintre seu no sento com batega i batega el fràgil art de la tendresa del teu amor, ho espero tot.